Sie hören SBS German.
Hallo, hier ist Wolfgang Müller von SBS Radio. Ich spreche mit Annelie Braun. Sie ist 1962, ein Jahr nach dem Mauerbau, von Ostdeutschland nach Westdeutschland geflohen. Frau Braun, ich erwähnte gerade, dass es 60 Jahre her ist, dass die Mauer gebaut wurde, nämlich am 13. August 1961. Erinnern Sie sich an diesen Tag?
Ja, sehr gut. Und zwar, wir wohnten ja in Zschopau im Erzgebirge. Das war ein bisschen weit weg von den großen aktiven Städten des Geschehens. Es war weit weg von Berlin, es war weiter weg von Leipzig. Aber wir haben diese Mund-zu-Mund-Propaganda gehabt und eine Nachbarin sagte zu mir, Annelie, stell dir vor, was passiert ist. Die bauen in Berlin eine Mauer. Ich sag, du meine Güte, was denn für eine Mauer? Ja, die machen das alles zu, dann sind wir wie ein großes Gefängnis. Und dann hat sie sich umgeschaut, dass das ja auch niemand hört. Also es war ein bedrückendes Gefühl unter der Bevölkerung.
Sowas zu sagen, dass man sich da wie dann in einem Gefängnis führt, das war ja in der Tat in der damaligen DDR, stand unter Strafe.
Aber natürlich, das Sätze darf man nicht sagen. Ich muss aber dazu sagen, einfach unser Städtchen Zschopau. Wir hatten mal 5 Zahnärzte. Also 1961 hatten wir nur noch 2. Und dann meine Lehrausbilderin war auf einmal weg. Schullehrer, die kamen nicht mehr zur Schule. Und dann hat die Mund-zu-Mund-Propaganda gesagt, aus Chemnitz, diesem damaligen Karl-Marx-Stadt, war ein ganzes Ärzteteam aus dem Krankenhaus, alle geflüchtet mit Frau. Die haben dann die letzten Jahre Möbel zurückgelassen, Wohnungen zurückgelassen. Die DDR war am Ausbluten. Irgendwas haben die machen müssen.
Das hat ja die SED auch immer gesagt, dass die Leute einfach weggingen und die DDR wirtschaftlich und so weiter leiden würde. Man müsste das stoppen. Das war die Begründung.
Es war schon ein Schock. Es war eigentlich seltsam. Man wächst dann so hinein. Man lebt damit. Aber es war ein Schock. Für viele Menschen, die auch eine Verwandte im Westen hatten, wissen Sie, die waren sehr geschockt. Ja.
Ja, und Sie selbst wollten dann auch nicht in diesem Regime weiter wohnen und leben.
Bei mir war das etwas ganz anderes. Ich war ein echtes Kind der DDR. Und zwar, wir hatten keine Verwandtschaft im Westen. Ich bin sehr bescheiden aufgewachsen. Also wir hatten zu den etwas ärmeren Leuten gehört. Ich habe in der 8. Klasse aufhören müssen, weil es der Vater nicht duldete, dass ich länger zur Schule gehe. Und ich war bei den jungen Pionieren, ich war in der Freien Deutschen Jugend. Ich wäre irgendwann mal ein Kandidat für die Partei geworden. Mir hat das alles gefallen. Ich habe Schießen gelernt, ich habe polytechnischen Unterricht gehabt, ich habe Trommeln gelernt und ich hatte keine politischen Ambitionen, dass ich mal flüchte. Mein großes Problem war, ich hatte ein sehr schwieriges Elternhaus. Ich war die Stieftochter, die Älteste und habe eine schwere Kindheit gehabt von zu Hause aus. Ich will da nicht näher drauf eingehen, aber ich gehöre zu den Kindern, die viel geschlagen wurden und so weiter und so fort. Ja. Ja,
dann hatten Sie also auch einen Fluchtgrund gehabt. Aber von dem,
hat sich dann herausgestellt, es wurde immer schlimmer. Und mein ganz großer Grund war eigentlich, ich war 16 und dann hatte ich einen Freund und der war bei der Armee. Und der war damals intensiver Radsportler bei der Armee, der war auf einer Sportschule, wurde dann aber nach Berlin versetzt. Das Sport war dann in dem Moment nicht mehr wichtig. Die jungen Männer, die mussten dann zu den Stellen, wo sie eben ihren Dienst tun konnten. Und das wurde dann mein zukünftiger Verlobter, mein Ehemann, der Vater meiner Kinder. Und durch ihn war der Gedanke überhaupt möglich. Der Gedanke schon war überhaupt möglich.
Warum wollte er denn die DDR verlassen?
Ja, mir zuliebe, weil ich so ein schweres Leben hatte.
Interessant.
Und er hatte aber auch, wissen Sie, er gehörte zu den Menschen, die in der Brust, im Inneren ganz anders dachten als im Äußeren. Und das geht ja vielen Menschen so, die in Systemen leben, wo sie ihre Meinung nicht frei äußern dürfen. Die denken innen ganz anders, als der äußere Schein es gibt. Und er hatte viel Verwandtschaft in Westdeutschland. Und im Inneren hat er immer gedacht, wenn ich die Möglichkeit habe, dann erkenne ich die sofort und nutze es aus. Ich bin krank geworden, ich bin ein bisschen nervenkrank geworden, ich bin ein bisschen herzkrank geworden durch die vielen schweren Jahre, die ich über die Kindheit und Jugend so hatte. Und da habe ich gesagt, Annelie, wenn es gar nicht anders geht, dann hauen wir ab. Das war so ein berühmter Satz zwischen uns beiden.
Und haben Sie dann zusammen sich hingesetzt und so einen Plan ausgeheckt? Oder wie ist es
genau,
dazu gekommen?
Genau, genau. Und zwar im Erzgebirge ging das überhaupt nicht, da hinsetzen und einen Plan aushecken. Aber ich war dann krankgeschrieben über eine längere Zeit. Er hat mich eingeladen zu seiner Mutter nach Chemnitz. Und dann hat er mich spontan mitgenommen. Ich hätte müssen nach Zschopau zurückfahren, er nach Berlin. Sein Dienst fing wieder an. Und dann hat er gesagt, du komm doch mit nach Berlin, ich habe deine Tante wohnen. Und da kannst du wohnen eine Woche. Und dann sind wir noch eine Woche zusammen. Und in dieser Woche in Berlin hat er generalstabsmäßig geplant. Und zwar hat er mir beigebracht, wie man leise über Schotter läuft. Er hat mir diese Umgebung aufgezeichnet, aufgemalt, Entfernung gemessen, sagt er. Und dann hat er gesagt, nachts, du musst das Gesicht unten halten. Ich trug damals noch keine Brille, war 30, 40 Kilo schlanker als heute. Und sagt er, und dann haben wir das geübt. Wir haben das geübt bis zum geht nicht mehr. Und dann hat er gesagt, Annelie, wir müssen uns jetzt verloben, damit wir als Einheit drüben im Westen ankommen. Du bist noch Jugendliche. Damals war man in Westdeutschland erst mit 21 erwachsen. Und die hätten dich sofort in irgendein Mädchenwohnheim gesteckt, was auch gestimmt hätte. Und da haben wir uns dann noch verlobt in Ostberlin, sind als Verlobte da aufgetreten und sind tatsächlich dann auch die Stationen, die er durchlaufen musste, wurde ich mitgenommen als Anhängsel, weil ich seine Verlobte bin. Also diese Rechnung ging auf und die Planung, er hat sehr, sehr gut geplant. Es waren ein paar Pannen drin, aber diese Pannen wurden irgendwie gnädigerweise doch überwunden.
Ich habe ja den Bericht über Ihre Flucht gelesen.
Ja.
Und ich muss sagen, da habe ich mir gedacht, also wenn ich einen Film machen würde, würde ich das auch so drehen. Das ist ja filmreif, wie das gemacht ist. Und besonders schön fand ich es, dass Sie zu der Flucht, ich darf es mal hier laut sagen, 3 Unterhosen angezogen haben.
Ja, Armeeunterhosen. Es waren 20 Grad minus. Damals, das war noch eine Mode für Röcke und Kleider und schöne dicke Wollstrümpfe und ein Mantel. Das konnte ich nicht tragen auf der Flucht. Und da gab er mir diesen Armeetrainingsanzug, dieser, der innen Vlies hat und außen glatt ist, weinrot.
Ja, und wie ist denn das schon abgelaufen, das Ganze?
Mitten in Berlin, es war militärisches Sperrgebiet, ein absolutes Verbot für DDR-Bürger. Und zwar, es war auf einer Strecke von 200 Meter Bahngelände, habe ich 2 Stunden gebraucht. Und zwar, man kommt nicht einmal auf das Gelände drauf. Und wenn man drauf ist, haben die, das war ein Gefahrenschwerpunkt, Bahngelände. Und da waren auf diesen 200 Meter waren 6 Soldaten. Und 2 war mein Verlobter und sein Kollege. Und mein Verlobter war Postenführer, also er hatte schon mal das Sagen. Und dann war er auch Hundeführer. Und nur aus diesem einzigen Grund war es überhaupt möglich, dass ich 2 Stunden auf diesem Gelände war. Jeder andere Hund hätte mich gemeldet und vertrieben. Und diese war eine Hündin, sie hieß Sarah, und die war hochträchtig. Die sollte bald ihre Babys kriegen. Und da war eine Fußgängerübergang für die Fußgänger, die nach Ostberlin über dieses Bahngelände. Und da war ein hoher Sichtschutz. Also wenn man da gelaufen ist, konnte man nicht auf das Bahngelände schauen. Und ich hatte einen Fluchthelfer, das war der Cousin von meinem Mann. Und Gott segne ihn, er lebt nicht mehr. Aber der hat mich bis dahin begleitet, hat mich an den Hüften, also gesagt, so, ich verabschiede mich, wenn ich jetzt Maschinengewehr höre in der Nacht, das hört man meilenweit, dann weiß ich, es ist für dich. Und dann hat er mich an den Hüften gepackt, hochgehoben, ich bin drüben auf der anderen Seite runtergerutscht an diesen Sichtschutz und bin dann schon auf der Böschung gewesen, bin die Böschung runtergelegt und war neben der ersten Bahnschiene. Und da bin ich dann die Bahnschiene vor zu diesen Bögen, wo die Brücke. Und da hat der Rainer, also der hat gesagt, Kopf immer unten halten. Sagt er, du musst dir mal vorstellen, nachts um zwei, die tun ihren Dienst, die langweilen sich, die gucken nicht immer konzentriert. Aber ein helles Gesicht in dunkler Nacht, es leuchtet. Du musst den Kopf unten lassen und keinen Ton, nicht husten, nicht niesen, nichts, keinen Ton von dir geben, darfst du nicht. Und dann habe ich unter dem großen, stabilen Pfosten von dem ersten Bogen, das war wie so ein riesen Betonklotz, 2 Meter mal 2 Meter im Quadrat, ein großer, schwerer Beton, da habe ich gehockt. Und da hat er gesagt, und wenn der Zug kommt, dann musst du losrennen, der Zug war praktisch Sichtkontakt zwischen mir und dem anderen Posten, der 2 Bögen weiter stand. Und sagte, alle gucken auf den Zug, wenn der Zug kommt, das ist eine Abwechslung in der Eintönigkeit der Nacht. Sagte, da musst du losrennen und von dem Moment an sehe ich dich. Und sagte, und wenn ich dich sehe, er hat dann immer so Pannen mit mir ausgearbeitet. Von da an rennst du, von da an rennst du. Und hat er gesagt, Annelie, ich schieße auf jeden, der auf dich schießen will. Das war damals so. Jetzt kam der Zug. Man hörte es von Weitem und da oben war aber eine Kurve. Und da sagt er, manches Mal ist es nur die Lokomotive. Du musst eine Sekunde warten, bis du siehst, da ist auch Wegen dran. Und dann kam der. Und da war das nur die Lokomotive. Ich zurückgesunken. Jetzt, man hat absolut kein Zeitgefühl mehr. Ich habe nicht gewusst, sitze ich da unten Stunden oder nur eine halbe Stunde oder ich weiß es nicht. Und dann kam wieder, jetzt habe ich eine Millisekunde zu lang gewartet und dann bin ich losgespurtet. Und dann war der Zug vorbei und dann stand ich noch so 5 Meter vor dem, das war so ein Geräteschuppen, wo die im Winter dann Sand, Kies, Schaufel drin hatten. Kleiner, hoher und da sollte ich mich dahinter hinpressen. Heute würde ich nicht mehr hinterpassen, aber damals passte ich noch hinter. Und hat gesehen, wie ich gestoppt habe und hatte gedacht, renn Annelie, renn. Die 5 Meter bin ich dann noch gerannt und dann stand ich dahinter. Und dann hatte ich vor mir 2 Schienen und jede einzelne Schiene wurde getrennt durch einen Zaun und der Zaun hatte ein Tor. Und das Tor war in so einer Metallschiene drin. Also er sagte zu mir, das haben wir da geübt, er hat ein Tor gefunden, mitten in Berlin, wo sagte, du musst das Tor anheben, ganz leicht, damit das nicht Metall auf Metall scheppert. Und das habe ich dann auch gemacht. Ich bin also, und die Schienen waren auch wieder auf so einer Mini-Böschung. Wissen Sie, gerade mal, ein großer Mann hätte den Schritt geschafft, ich habe kurze Beine, ich brauchte diesen einen kurzen Tritt auf dem Schotter und dann war ich erst über diese Schiene drüber. Dann habe ich das hochgehoben und da sagt er, schieb es wieder zu, weil ein Tor, was offen ist, die wissen genau, Moment mal, das war doch vorher nicht offen, du musst das wieder zuschieben. Ich war also hinter diesem Geräteschuppen und da hat er gesagt, ich muss meinen Kollegen dazu bringen, dass wir ein paar Schritte weggehen, dann kannst du hinter uns darüber gehen. Und dann wir haben ausgemacht, er blinkt rot, wenn die anderen Soldaten kommen. Und zwar jede Nacht kam eine Kontrolle, zwei Kontrollsoldaten. Und das war eine unbekannte Variable, weil er wusste nicht, wann die kommen. Sagte, die kommen so oder so oder so. Wenn ich grün blinke mit der Lampe, kannst du gehen. Wenn ich rot blinke mit der Lampe, kannst du nicht gehen. Da kommt gerade die Kontrolle. Ich habe grün gesehen. Es war ein Streitobjekt, die nächsten 20 Jahre unserer Ehe, wenn wir mal davon sprachen. Ich habe grün gesehen, er hat rot geblinkt. Ich habe grün gesehen. Also, ich habe die erste Schiene überwunden, Tor auf, Tor zu. Zweite Schiene wieder überwunden, Tor auf, Tor zu. Und da wollte ich das letzte auf und da denke ich mir, um Gottes Willen. Also mir hat es wie ein Schock, ich habe, so muss sterben sein, habe ich. Ich habe den Rainer und seinen Kollegen gesehen und zwei andere kommen. Und da tut das Instinkt reagieren. Man kann überhaupt nicht mehr klar denken. Mein Kopf war platt. Und dann habe ich mich flach auf die Erde gelegt, neben der Schiene. Das Tor war noch zu. Ich war innerhalb von dem Tor, direkt neben der Schiene. Neben den Schienen. Gesicht, Arme ausgestreckt. Ich lag flach wie eine Flunder da. Gesicht auf der Erde. Und habe gedacht, da komme ich nicht mehr hoch. Da muss ich jetzt sterben. Und dann kam auch noch ein Zug angerattert. Und dann haben die sich da unterhalten. Und später hat mir der Rainer gesagt, ja, die waren so 15 Minuten da. Die standen mit dem Gesicht zu mir, hat er mir später erklärt. Ich habe mich nicht gerührt. Nicht einmal mit den Wimpern geklimpert. Und da sagt er, und er hat mit dem Gesicht, mit dem Rücken zu mir gestanden und hat die drei Soldaten beobachtet. Und die haben sich richtig normal unterhalten und hat er gesagt, deine Rettung war, dass du dich nicht gerührt hast. Du hast dich einfach nicht bewegt. Die haben dich das in der Nacht nicht gesehen. Aber der Hund hat gebellt. Mein Gott. Und dann haben die gesagt, was ist denn los mit der? Na lass die doch mal los. Sagt er, nein, die kriegt ihre Jungen. Das kann jetzt schon zu weit sein. Und die ist schon die ganze Nacht so unruhig. Das sagt sein Kollege, sein Armeekollege, ja, das stimmt, die bellt schon die ganze Zeit, die ist unruhig. Naja, und dann haben die das, wollten die sich verabschieden, und da sagt er zu seiner Hündin immer, Sarah, geh zurück. Und da habe ich gewusst, er spricht mit mir, weil wo soll die zurückgehen? Ich konnte nicht zurück. In dem Moment an, wo die alle weg waren, ich habe gedacht, ich komme nicht mehr hoch. Aber der Geist ist anders. Jedenfalls, ich bin hochgesprungen, habe das vierte Tor auf, wieder zugemacht und das nächste Tor, das nannte man das Franzosengleis, und zwar war Berlin ja in vier Sektoren eingeteilt. Amerikaner, Franzosen, Engländer und die Deutschen. Und diese Flucht war im französischen Sektor und das war das internationale Gleis, wo die Güter hin und her transportiert wurden, wo auch diese Soldaten nicht hin durften. Aber die konnten noch hinschießen. Und dann habe ich das auch wieder aufgeschoben, zugeschoben. Und was die Bevölkerung ja nicht weiß, nie gewusst hat, man hat immer gedacht, so naiv wie die Menschen waren, die haben ja damals gedacht, ja, da ist eine Mauer und dahinter ist der Westen. Das war nicht so. Ich war noch nicht im Westen. Und der letzte große Zaun, da war, man sieht das heute immer noch auf Bilder, diese Maschendrahtrollen, die war vom Boden unten gerollt in diese richtigen massiven Rollen bis 2 Meter hoher Zaun, bis da oben. Also da stand ich dann davor und habe nur noch gedacht, ach du meine Güte, wie komme ich denn da drüber? Ach du meine Güte. So, jetzt hatte ich aber das ganz große Glück und das sah ich, weil ich unmittelbar davor stand, es sprang mir ins Auge. Da war auch so ein Geräteschuppen. Da war nicht groß, 2 Meter mal 2 Meter im Quadrat. Und dieser Stacheldraht, diese Menge, diese Riesenmenge an Stacheldraht war an ein Brett angenagelt, ein großes, stabiles Brett. Und das Brett hatte man an den Schuppen rangenagelt. Und genau davor stand ich. Mein Gehirn hat gearbeitet. Ich habe gesehen, die Nägel, die waren langsam von Wind und Wetter verrostet. Und da konnte ich die Hand so zwischenschieben und habe das gesamte Brett mit dem Stacheldraht regelrecht so rüberschieben können und durch quetschen können mich. Hm. Und dann stand ich jetzt wieder hinter dem Geräteschuppen, die Nase an den Zaun gepresst. Also, wie gesagt, damals kam ich noch dahinter und das war dann der letzte hohe Zaun. Und da bin ich dann hochgekrabbelt und dann habe ich mich runterplumpsen lassen. Und da war so ein kleines Häuschen und da war ein Soldat drin, ganz laute Musik. Und da habe ich noch gedacht, ah, das ist Westmusik. Und da stand ich davor. Den Mann ist fast die Kinnlade, also dem ist die Kinnlade runtergefallen. Und er sagt da zu mir, oh, ich werd verrückt. Ja, wo kommen Sie denn her? Und da sage ich, ja, ich bin geflüchtet und mein Verlobter kommt noch. Und da sagt er, ich werd verrückt. Ich höre die olle Töle schon 2 Stunden bellen. Ich habe mir gleich gedacht, dass da irgendwas passiert. Dann hat er mich da reingefrachtet und sagt er, pst, leise. Und innerhalb von 20 Minuten, da waren dann 5, 6 Jeeps und ganz jede Menge Soldaten und alle waren mucksmäuschenstill. Und das war eigentlich die schlimmste halbe Stunde meines Lebens. Ich habe immer gedacht, also, wenn der Rainer jetzt nicht kommt, ich gehe zurück, was will ich denn alleine hier? Ich gehe zurück. Und dann kam der, die Böschung hoch, in vollem Monitor, hat salutiert, hat sein Gewehr abgegeben und er wurde dann wohin gebracht? Ich wurde erstmal zur Polizei gebracht, eine Frau vom Sozialamt hat mich abgeholt und dann lief das Ganze so seinen Gang.
Liken, teilen und kommentieren Sie unsere Inhalte bei facebook.com/sbsgerman.